Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Znüne. Heute darf ich bei mir zum Znüne begrüßen Marc Girardelli. Guten
Guten
Morgen.
Morgen zum Znüni. Hoffentlich sind ihr alle schon wach.
Servus Marc, freut mich, dass wir heute zum Znüne Zeit gefunden haben, dass wir uns ein bisschen unterhalten können, geschwätzen können, was sich so bei dir tut. Einstiegsfrage bei uns eigentlich immer die klassische. Wie schaut denn bei dir das Znüni aus? Gibt es bei dir das Znüne? Wie startest du so einen Tag?
Ja, Znüni ist bei mir, schweizisch ist natürlich, wo ich wohne, obligatorisch. Also sind alle Baustellen für eine Viertelstunde geschlossen. Ich bin um 9 Uhr meistens schon 2 Stunden im Büro. Ich arbeite eigentlich am Morgen wesentlich effizienter wie am Abend, obwohl ich ab und zu am Abend zu tun habe. Aber ich bin ein Morgenmensch. Wenn ich auch im Sommer oder auch im Winter sportlich noch was mache, dann gehe ich meistens auch früh am Morgen. Also ich bin eher ein Morgenmensch und bin dort wesentlich effizienter als später.
Und was gibt es bei dir morgen? Also der ehemalige Spitzensportler, nach wie vor durch sportlich aktiv, muss man sich da vorstellen, da gibt es da natürlich nur so Obstmüsli und das gesunde Frühstück, oder darf das durchaus auch mal ein Leberkässemmel sein bei dir?
Es hängt davon ab. Mein Körpergewicht ist ein klein variabel, möchte ich sagen. Ich bin eigentlich grundsätzlich so zwischen 10 und 20 Zentimeter zu klein für mein Gewicht. Also nicht übergewichtig, sondern untergross. Und von dort her muss ich ab und zu mal, wenn ich jetzt wieder mal, jetzt hier gehen wir im Sommer Radler in Pyrenäen wohnen, das wird dann hier. Dort haben wir jeden Tag 3000 Höhenmeter. Das ist 100 Kilometer Strecke. Das habe ich letztes Jahr in Frankreich schon gemacht, in Savoyen. Und dort muss ich mich schon klein vorbereiten, in meinem fortgeschrittenen Alter. Und dann muss ich natürlich auch ein paar Kilo anbringen. Oder? Also sagen wir, von 95 auf 90 wäre ideal. Das ist so meine Möglichkeiten. Übersteigert das jetzt einmal nicht. Aber dann schaue ich aufs Erste, dann tue ich das Brot, Nudeln, Kohlenhydrate tue ich reduzieren. Hier ist schon mal Spiegelei mit Speck am Morgen. Und dann habe ich eigentlich bis spät im Nachmittag keinen Hunger mehr. Und auch Süßigkeiten tue ich dann reduzieren. Und dann geht das relativ schnell. Also in 6, 8 Wochen habe ich dann schon 5 Kilo an, ohne dass ich mich grob anstrengen muss. Und dann fühle ich mich besser. Und wenn ich die sportliche Herausforderungen bewältigt hat, dann steige ich wieder zum normalen Essen. Dann esse ich ein Müsli, dann mal ein, zwei Kaffees, dann natürlich Früchte mag ich sehr gern, Brot mit Marmelade ist auch gern, aber bin nicht so ein riesiger Frühstücker. Ich tue dann lieber gern zu Abend essen, das ist noch schädlich.
Aber besser.
Ja, genau.
Das heißt, wenn ich es richtig gehört habe, also wenn du es gerade vom Radfahren siehst, natürlich Spitzensport ist ein paar Tage her, aber Sport spielt in deinem Leben nach wie vor eine wichtige Rolle.
Natürlich, ganz
Also nicht
wichtig.
nur da, nicht, weil Skifahren ist nach wie vor, haben wir gerade vorher schon im Vorgespräch
Ja.
geschwätzt, oder? Das ist natürlich klar, die Leidenschaft und Passion nach wie vor, aber du machst schon sonst rundum.
Natürlich. Sport ist für mich immer schon eine Leidenschaft gewesen. Ich habe jetzt wieder angefangen, Tennis zu spielen. Eine alte Schulkollegin von mir, die Antje Cunningham, die hat selber eine Tennisschule zu Rankwil. Und dann haben sie wieder mal angerufen. Mein Körper hat sich die letzten Jahre wieder ganz gut entwickelt, vom gesundheitlichen Aspekt her. Und das ist auch wieder möglich gewesen, dass ich wirklich wieder mal Tennis lernen können. Squash ist es mittlerweile auch wieder möglich, wo ich über Jahre nicht haben können machen. Und das ist, ich probiere immer wieder Neues aus. Von A bis Z. Klettern. Was mir noch fehlt, ist ein kleines Kitesurfen. Das hätte ich gerne einmal probieren.
Okay, ist das nur so auf der Liste?
Ja, auf meiner Löffelliste ist Kitesurfen definitiv. Wie viele andere Sachen gibt es nicht mehr, die ich nicht ausprobiert habe.
Schon, ist das so. Lass uns, wenn wir mal kurz beim Sport bleiben, einfach nochmal kurz zusammenfassen. Deine Karriere, wenn man die so anschaut, das war natürlich schon beeindruckend, oder? Also für alle, die es nicht wissen, obwohl eigentlich so der Marc Girardelli jeder gehörige Vorarlberger wohl gehört hat und kennt, ist ja nach wie vor beeindruckend. Du hast 5-mal Gesamtweltcup gewonnen, hast insgesamt 46 Weltcuprennen gewonnen, warst 100-mal auf dem Podest, also auf dem Stockholmplatz, hast 2-mal Olympiamedaille gewonnen, also zweiter Platz gemacht, hast bei Weltmeisterschaften gewonnen, bist nach wie vor einer der ganz wenigen, die alle Bewerbe mal gewonnen hat, oder? Wenn ich das richtig habe. Also sprich im Slalom, Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf. Und hast tatsächlich, und deswegen komme ich jetzt eigentlich drauf, die Karriere gemacht, obwohl das ja ursprünglich gar nicht dann noch ausgeschaut hat, als würde das wirklich so eine große Karriere wäre lange Zeit. Weil also A, wissen wir, du bist ja nicht für Österreich, hast du diese Folge gemacht, sondern für Luxemburg, weil das mit dem österreichischen Verband, dem Dad damals, der die betreut hat da, und mit dir, dass wir noch nicht so zufrieden ins Gang gekommen sind, dass wir uns mal einen neuen Verband suchen müssen. Bei der ersten Olympiade hast du den gerne teilnehmen können, weil du nicht einmal die Staatsbürgerschaft gehabt hast, ja. Oder? Ja. Und dann ist das relativ am Anfang von deiner Karriere eine schwere Verletzung gekommen, wo es eigentlich geheißen hat, so, der Marc Girardelli ist jetzt mehr als 15% Teilinvalide. Das war es dann wohl mit dem Spitzensport. Und dann hast du aber wirklich gestartet, hast deine Erfolge erst danach gemacht. Ist das sowas, was sich durch die Lehre zieht, was dir geprägt hat, dass du kannst, wenn ich will, dann schaffe ich das und das erst recht?
Es ist natürlich schon ein gewaltiger Schlag gewesen, damals mit 19 Jahren. Habe ich in Kanada eine Abfahrt gemacht, das war ganz am Anfang gewesen, wo ich die Abfahrt wieder probiert habe. Die Abfahrt ist immer eine Sache gewesen, die ich unbedingt machen wollte. Als Kind ist die Geschwindigkeit von mir ein Rausch gewesen. Und dann bin ich Slalom-Spezialist geworden, wieder Marcel jetzt noch. Und ein Tomba oder aus Dänemark. Aber mein Ziel ist eigentlich gewesen, so wie ein Schranz oder ein Jean-Claude Killy, wo am Tag ein Slalom gewinnt, am nächsten Tag eine Abfahrt fährt und zwei der Schmidt mischt oder womöglich gewinnt. Und der ist der gleich länger gedauert, wie ich gemohnt habe. Im Slalom, Riesenslalom, bin ich ja wirklich relativ schnell in der Weltklasse gewesen. Und dann ist dann ein Sturz dazwischen gekommen und der ist brutal gewesen. Dass er das Knie, das linke Knie um 360 Grad am Tag dreht, wie beim Lanzinger. Nur, ich habe das Glück gehabt, dass die Nerven und die Aorta, also die Hauptschlagader, ist nicht verletzt gewesen und dadurch ist der Fuß mit der sechsstündigen Operation wieder zusammengeflickt worden vom Dr. Stedman damals in Lake Tahoe. Und allerdings garantiert, das kann nicht gehen. Also, mir hat er gesagt, jetzt musst du 8 Wochen Krücken laufen und dann ganz vorsichtig anfangen, wieder Therapie machen. Und ich bin damals bei Toni Matthies gewesen. Und der ist relativ, sagen wir mal, modern eingestellt gewesen. Nach heutigen Mal messen, also 5 Wochen, hat er gesagt, komm, das schaut sich super aus. Jetzt probieren wir mal zu steigen, oder? Da hinter in dem Studio, die Himmelsstiege. Yeah. Wenn ich nicht kennt, Himmelsstiege, dann denke ich, es wird halt 10 Steffel.
Denkst
du? 180 Stufen sind das gewesen. Ich dachte, der Doktor hat mir verboten, zum geradeauslaufen und abwärts. Yeah. Er hat gesagt, aber da geht das nur aufwärts. Yeah. ist ein Argument gewesen. Yeah. Und dann haben wir dort angefangen und das hat wirklich super funktioniert. Und nach ein paar Wochen bin ich da den Karasch aufgerannt, das Storybier, aber mit der Salba nach, oder?
Sentis aufgerannt,
ja, klar, mit der Salba. Aufwärts habe ich können, ja. Abwärts nicht. Und das hat mir wirklich wieder Karriere gerettet und das Leben, muss ich fast sagen. Ja. Und haben dann wirklich praktisch ihre nächste Saison schon wieder rennen können gewinnen und das ist eigentlich super gelaufen.
Aber ist das schon sowas, also ich meine, das ist jetzt auch nicht, wie du richtig sagst, ist natürlich das Persönliche und das Psychische, was man da mitmacht, oder? Weil man klar, bei dir war von jung auf das auf die Karriere ausgelegt, wie du sagst, du wolltest die Rennen gewinnen, dann kommt so ein Hammer, so ein Schlag, oder, wo man nicht weiß, wird der Fuß überhaupt wieder oder nicht, oder? Aber viele würden ja nur sagen, jetzt nicht nur, wenn so ein Unfall passiert, aber sondern auch mit dem Verband und mit allem, was da rundum ist. Und das war ja nicht leicht mit dem Luxemburger Verband. Ihr waren ja im Prinzip zwei Mann schon, oder? Ja. Also das heißt, das ist ja auch nicht so, du hast ja nicht einen Wahnsinnsapparat hinter dir, wie das in anderen, also wie es in Österreich ist, wo du dich wirklich nur auf Skifahren konzentrieren kannst. Und das ist ja wirklich eine harte Arbeit zum Manager, das zum Organisieren, ich nehme an, das auch zum Finanzieren, wird nicht so ganz einfach gewesen am Anfang, oder?
Ja, haben wir alles selber machen.
Aber warum, oder was ist denn da der Antrieb, dass man das alles auf sich nimmt und das wirklich, also wie stark muss man das wählen, dass man sowas macht? Weil da würden viele andere würden sagen, du, irgendwann jetzt habe ich einfach keinen Nerv mehr, jetzt
mag ich. Also es ist ja schon sehr früh in meiner Karriere passiert. Ich bin ja schon mit 12 Jahren von Österreich zu Luxemburg. Und ein ausschlaggebender Moment ist sicherlich gewesen, die Funktionärssituation in Vorarlberg. Ich glaube nicht, dass der ÖSV dort überhaupt viel mitbekommen. Das ist gegangen um die damalige Skihauptschule Schruns. Dort ist halt auch ein gewisser Christian Orleinski für Chacuns in die Schule gegangen. Der ist 1,5 Jahre älter gewesen wie ich. Sehr erfolgreich, gut. Blöderweise bin halt ich besser gewesen. Als Exot aus Luschnau. Und dann sind natürlich die Kleinkriege losgegangen. Mit der Kleppschießen und dort blockieren. und so weiter. Und das haben sich natürlich meine Eltern nicht gefallen lassen. Und es hat Konsequenzen gezogen. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht extra langsam fahren, damit ich einen Montag vorne als Freund habe. Oder? Ja. Ich meine, den habe ich sowieso, aber das wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangen. Ich bin ein Rennläufer gewesen.
Ja, das will schon gehen.
Aber man hat dann auch nicht gesehen, also ich bin damals 12 Jahre alt gewesen und ich habe die Situation dort nicht überblickt. Zufälligerweise bin ich am internationalen Kinderskirennen in Engadin, haben wir halt die luxemburgische Delegation getroffen und dann ist es naheliegend gewesen, da luxemburgischer Präsident Aimé Knepper, wir möchten den Verband wechseln, ist es möglich, dass wir für Luxemburg fahren? Mhm. Dann hat er gesagt, kein Problem. Medizinische Untersuchung und das war's.
Okay, das ging also wirklich so.
Innerhalb von dem nächsten Meeting haben wir das schon gehabt. Und nur für FIS und Weltcup ist es gegangen, aber für Weltmeisterschaft und Olympiade habe ich natürlich eine Staatsbürgerschaft gebraucht. Und dann habe ich auch ein paar Jahre den Wohnsitz in Luxemburg genau. Und über diese Periode, also 10 Jahre gedauert, haben wir ein Gesetz ändern in Luxemburg, damit die Staatsbürgerschaft überkommen. Und in der Gesetzesänderung sind aber die Weltmeisterschaften Schladming 82 und Olympiade 84 sind einfach ins Wasser gefallen, obwohl im 84 schon 5 Weltcup-Slaloms gewonnen haben. Also das wäre eine gute Chance gewesen für die Olympiade. Aber gut, das ist jetzt halt einfach nicht so gut gewesen, aber ich habe dafür zwei wunderschöne Wochen gehabt, ein Bödel mit Sonne.
Und, das ist war aber schon nicht vergessen.
Ja,
das ist
halb so schlimm.
Du verfolgst das natürlich nach wie vor, der Ski-Weltcup. Also 1997 hast du dann deine aktive Karriere beendet.
Ja.
Wieder weil nochmal eine Verletzung dazugekommen ist und weil einfach die Probleme mit dem Knie dann noch zu groß waren, sind einfach, oder? Schlussendlich.
Nicht nur mit dem Knie. Es ist eigentlich der Ganzkörper. Ich habe 14 Operationen gehabt während meiner gesamten Karriere als Skirennfahrer. Und das ist einfach nicht mehr gegangen. Also ich bin kaum noch steiger aufgekommen am Schluss und das ist wirklich ein Drama gewesen. Ich habe nicht mehr können trainieren, nichts mehr. Und wie soll ich dort gegenüber einem Tomba oder einem Amot Parole bieten können? Das ist unmöglich.
Das wäre jetzt aber genau die Frage, weil das haben wir, also auch in der aktuellen Situation, wir haben das bei der Linz im Monitor gesehen in letzter Zeit, oder? Das sind dann Verletzungen, die werden immer mehr, die werden dann immer besser. Also sie probieren es dann immer wieder und es war ja jetzt das letzte Mal so, dass sie dann wieder probiert hat, aber wieder WO gegeben, weil Schmerz einfach stark sind.
Ja.
Ist das, ich meine, das war jetzt damals auch schon so, aber ist das so, dass, ich meine, Skifahren ist ein anspruchsvoller Sport, da müssen wir nicht drüber reden für den Körper.
Ja.
Ist er zu anspruchsvoll? Also, ich meine, du sagst, dass du kannst das mit allen Sportarten machen, aber ich nehme an, dass es einige Jahre gebraucht hat, um dass sich der Körper wieder regeneriert und ganz wird das wahrscheinlich nicht machen.
Oder? Ich habe Glück gehabt, dass sich bei mir der Körper regeneriert hat. Bei Linse und bei dir, und Linse ist jetzt 34 und hat wirklich 15 Jahre Karriere oder mehr, fast 20 Jahre Karriere hinter sich. Und auch am Anfang alle Disziplinen. Sie ist sowieso ein unglaubliches Phänomen, dass sie das so lange ausgehalten hat. Weil sie hat ja so viele Rennen gewonnen und alles. Und nebenbei ist es halt nur eine Ikone auch noch gesehen auf einem anderen Parkett. Sie hat sich dort natürlich auch nichts anbrennen lassen. Die Freundschaft mit dem Tiger Woods ist natürlich, dadurch ist in Amerika eigentlich richtig bekannt
worden. Ja,
sonst hätte sich ja kein Mensch darum gekümmert.
Skifahren ist nicht so der populärste Sport in den
USA, oder? Das ist bei uns wie Tischtennisspieler. Ja. Das kennt man auch die Leute auch noch. Aber mit deiner Beziehung ist Skifahren und Linse Wohn natürlich ein Faktor geworden in Amerika, richtig eine Society Lady. Sie hat natürlich auch gewusst, wie sie sich inszenieren soll, auf Instagram, Facebook und halt bei dir einem roten Teppich, wo sie dort halt relativ oft haben.
Ja.
Ausschauen tut es gut, zumindest weißt du mal, wie es auch einstauen muss. Das hat man schon gesehen.
Stimmt.
Ja, auf alle Fälle. Ich bin auch ein Bewunderer für Linse Wohn, ist eine tolle Frau, wirklich, als Persönlichkeit, hätte ich sagen. Bei mir ist es so gewesen, ich habe halt über Jahre dann mit Schmerztabletten meine Probleme ein klein Griff gehabt. Und dann vor 10 Jahren schon so schlimm wurde, dass Schmerztabletten nichts mehr genützt haben. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass ich in eine Firma gerannt bin in Liechtenstein, die heißt BEMER. Das ist so ein Therapiesystem, wo die Kapillardurchblutung verbessert. Und ich bin sehr skeptisch gewesen am Anfang. Und jetzt arbeite ich schon 10 Jahre, 8 Jahre für die Firma und bin begeistert, wie das hat mir wirklich innerhalb von weniger Wochen, dass mir meine Lebensqualität wieder zurückgebracht, dass ich eigentlich wirklich alle Sportarten machen kann, wo ich möchte, vom Squasher, Tennisspieler, Berggau, Skifahrer, wo ich früher teilweise schon gerne machen konnte, ausüben. Und also wie gesagt, ich bin eigentlich wirklich ein begeisterter Verfechter für die Technologie, obwohl Sie ist sehr verschrien teilweise, aber wenn es hilft, hat das eine Berechtigung.
Man kann sagen, wenn es hilft,
dann absolut.
Sollte man nicht drüber reden. Warum auch immer, aber es hilft.
Absolut.
Aber jetzt aber nochmal kurz auf die Gesundheit der Belastung zurück. Ich meine, das ist im Skisport schon ein Thema, oder? Also das sieht man immer wieder. Ist das auch wirklich schlimmer geworden? Also weil das Material wird schneller, die Pisten werden härter. Ist das ein Thema?
Das Hauptproblem,
also ist das ein Thema, was man durch den schon Kontakt zu Brot oder zu den Fahrern
natürlich? Ja, natürlich. Oder? Ich bin auch Kolumnist, ich bin ein paar Zeitungen, von dem her muss ich natürlich auch gleich up to date sein. Und schon wie ich ein paar in zwei Gremien für FIS auch tätig bin, wo es um Material geht und so weiter. Das Problem generell, wo man nie mehr eliminieren kann, ist eigentlich das Carving-Thema. Mhm. Vor also 19 Jahren hat man die Ski verkürzt, die Teilierungen verstärkt, und zwar dramatisch verstärkt, für 70, 75, 80 Meter Radius, aha, auf 13, 14 im Slalom und auf 25 bis 30 im Riesenslalom. Auch eine Abfahrt ist man auf 40, 45 Meter Radius gegangen. Also als Vergleich für eine Laie, wenn man 1990, noch 1990, mit einem Abfahrtski für heute Slalom gefahren wäre, hätte man ausnahmslos alle Slaloms gewonnen.
Okay.
Das ist ungefähr der Vergleich.
Ja,
so mit deiner Detaillierung für deiner Ski damals. Ich habe Anfang 90er Jahre einen Slalom-Skis mit 2,5 Meter. Das ist 10 cm kürzer als die Abfahrtski heute. Und die Detaillierung ist, ja, doppelt so groß sind, also halb so groß wie damals. Und die Kurve kannst du halt viel länger fahren. Und das bewirkt natürlich die Teilierung für deine Carving-Ski, dass die Kurvenbelastung wesentlich höher sind auf dem Körper. Pisten sind härter, es ist nicht mehr so weich wie früher. Und früher ist es halt gesehen, dass man der halbe Schwung gerutscht ist, der halbe gefahren. Die Technologie vom Material her nicht mehr Zulauf. Das ist einfach eine Katastrophe gewesen im Verhältnis zu
heute.
Heute ist Skifahren wesentlich einfacher, natürlich geht das auf den Körper. Also mit der hohen Geschwindigkeit, die man jetzt hat, dann spürt man es im Rücken, der Hüfte, im Knie, überall spürt man es. Und das ist ein alltägliches Problem, vom Kind bis zum Rennläufer, bis zum Normalverbraucher.
Ein anderes Thema, was wir noch beim aktuellen Skisport blieben, ist das Thema Attraktivität vom Skisport. Das ist schon ein Thema, wo man immer wieder redet, oder? Dass man sagt, es gibt die Disziplinen, es gibt die Bewerbe, die sind seit, also nicht erst seit deiner Zeit, aber auch schon davor eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben, oder? Heute viel mehr Eventcharakter auf Sportveranstaltungen, dass man die Leute dafür begeistert. Skifahrer grundsätzlich, haben wir gerade so letztens gehört, also über der Bevölkerung normal gewusst, aber über der Kind, ich hatte nicht mehr so einen Stellenwert, also da muss man viel tun, dass man die Leute wieder, weil die Jungen auch dazu bringt, dass sie einfach auch hobbymäßig Skifahren gehen. Ja. Jetzt gibt es so neue Bewerbe wie so Parallelslalom und Geschichte, also, oder wo man sieht, wo schon Ansätze gemacht werden. Wie siehst du das? Muss da oder hat man da zu lang nichts da? Oder siehst du, ich finde, das ist Skifahrer, das macht es aus und das sollte da künftig so sein?
Also ich habe gerade vorgestern mit dem Bernhard Russi in Auren geredet und der ist also vorgestern. In dem Fall letztens. und haben wir genau das Thema besprochen. Sie haben müssen für FISUS ein Konzept ausschaffen für Parallelslalom, um das attraktiv gestalten für den Weltcup. Wie es genauso, wie du gesagt hast, die Attraktivität vom Rennsport hört einfach abgenommen. Es kommt einerseits, wie es sehr monoton geworden ist. Die Kurssetzung ist da überall gleich. Ob du einen Riesenslalom mehr in Alta Badia oder in Kranjska-Gora, es schaut genau gleich aus. Wie einfach die Tordistanzen und die Kurvenradien sind eigentlich identisch. Vielleicht früher anders gewesen. Dort hat es noch nicht so viele Reglements gegeben. Und man versucht natürlich, den Sport näher zu den Städten zu bringen, mit den Kurzevents und so. Aber irgendwie, in ohne Events funktioniert das wie in Alta Badia, sind 20.000 Zuschauer und dann in Oslo, in einer Millionenstadt, verlieren sich 500 Leute in einem Superstadion. Also, was ist dort der Fehler? Wir sind die gleichen Läufer gewesen im Prinzip. Ja, ist das die Vorberichterstattung, die Bewerbung von einem Event? Irgendetwas fehlt. Ich glaube halt, das Hauptproblem vom Skisport ist, die konzentrieren sich zu sehr auf den Spitzensport. Dort ist nicht mehr viel zum Rausholen, weil der Körper vom Menschen ist einfach irgendwo limitiert. Noch schneller kannst du einfach nicht fahren. Das ist ungefähr das, was für einen menschlichen Körper möglich ist. Technisch kannst du nicht mehr viel rausholen aus dem Material. Oder konzentrierst du dich gleich mehr aufs Marketing. Mhm. Wie kannst du ein Event besser vermarkten? Ich bin vor vielen, vielen Jahren bin ich mal auf einem Basketballspiel in Miami gesehen, bei der NBA. Mhm. Mich interessiert Basketball jetzt nicht so. Aber es ist einmal gut gewesen, um da wirklich Weltklasse-Spieler zu sehen. Ich glaube, die Lakers haben gegen Miami gespielt, also er ist dann Magic Johnson und die ist halt gesehen, wirklich Namen, wo man bis auf Europa kennt. Ja, das Basketballspiel ist langweilig gewesen.
Das Beste
ist in Pausen passiert. Yeah. Und auf der Tribüne und yeah. Das ist echt super gewesen. Also ein Familienfest, du kommst mit der Familie ein, das ist ein toller Nachmittag oder eine Arbeit. Yeah. Wirklich eine Show. Dort sind damals echt gut. Es gibt Sachen, die nicht so gut sind. Mhm, heutzutage, aber dort sind echt gut. Also dort sollte man wirklich mal eine Analyse machen, wie macht man da bestimmte Events, die so erfolgreich sind, wie inszeniert man so etwas, damit man auch die jungen Leute wieder greifen kann. Mhm. Jeder Sport hat das Problem, nicht nur Skifahren, dass die Jungen nur am iPad und am Telefon hängen und irgendwo die Instagram-Ikonen nachhecheln. Mhm. Sinnloserweise lautet der Kokainschnupfen der Versager im Prinzip. Oder? Was hat denn das mit der Wirtschaft oder aktive Lebensführung zu tun? Wenn du ein Mittagessen fotografierst und dann hast du 2 Millionen Klicks. Am Schluss musst du noch im Klo auch noch ein Foto machen, dann hast du nur 4 Minuten gebraucht. Sinnlose Sache, also wirklich. Aber gut, man muss mit der Welt, man muss mit der Zeit gehen und wir müssen einfach schauen, dass man dort unsere Jugend wieder irgendwo insammelnd mit Sachen, die attraktiv sind, wo wir es wieder begeistern können. Mhm. Und das ist im Moment nicht der Fall.
Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, da macht man sich sehr wohl Gedanken auch bei den Verantwortungsträgern. Also das heißt, da wird schon jetzt drüber nachdenkt oder wird auch...
Sagen wir, die zweite Etage für FIS, man hat sich Gedanken. Mhm. Bernhard Russig, Ken Reed und die dort so am Exekutivkomitee sind, sind zu meiner Zeit gefahren, vorher, und dann haben den ganzen Entwicklungsprozess vom Skisport für Gesellschaft in den letzten 40 Jahren miterlebt. Und dann sind sehr wohl up to date, was ist früher gewesen, was ist heute gewesen, was passiert in anderen Regionen der Welt. Aber die oberste Etage für FIS ist halt leider schon überreif für Pension, würde ich mal sagen. Dort muss jeden Morgen noch einen Tropfen Baldrian in den Tee schütten, damit es den Tag gut durchbringen, oder? Aber, aber gut, okay, also das ist halt einfach so, das ist Reglement, es ist in anderen Verbänden auch nicht viel anders. Ja. Vielleicht sollte man dort einmal Tabula Rasa machen, das wäre vielleicht ganz gut für den Skisport generell. Sie wissen es, aber sie können halt auch nicht loslassen.
Mhm. Ja. Lass uns noch ganz kurz beim Verband bleiben, bei der Verband bleiben. ÖSV ist auch so ein Thema. In der letzten, wie gesagt, du hast ja deinen Verband woanders gewählt gehabt damals, denn, oder? Aber was uns natürlich höchstlich beschäftigt, ist, was im ÖSV passiert, was in letzter Zeit passiert ist. Wie hast du die ganze Berichterstattung und diese ganze Situation mit diesen Vorwürfen, die da aufgekommen sind, wahrgenommen? Und wie glaubst du, weil man da ist natürlich auch viel Kritik laut worden, auch einmal eine Schröcksnadel, wie man damit umgegangen ist von Seite vom Verband? Wie hast du das verfolgt und siehst du die Situation?
Schwierig. Ich hab natürlich schon viel darüber gehört, aber ich bin zu wenig nach dabei gewesen. Ich weiß nur, dass mein Vater schon in den 70er Jahren gesagt hat, wenn ich am Ort gewesen wäre, dann hätte er mich niemals in einen Verband gegeben. Mhm. Das kann ich mich noch erinnern. Mhm. Und da bin ich noch ein Kind gesehen, wo das gesehen hat, oder ein Jugendlicher, die haben nichts können damit anfangen.
Ja, denkst du ja nicht.
Ich habe noch nie mit ihm darüber geredet. Aber es wird schon irgendwann was passiert sein. Man muss auch sagen, es sind andere Zeiten gewesen. Aber wenn das wirklich stimmt, wo man da jetzt kolportiert, oder wo man da wirklich jetzt in letzter Gerichtsverhandlungen anscheinend mit starken Beweisen und Indizien an Tisch auf den Tisch gebracht hat. Und es brodelt ja schon 40 Jahre im Prinzip. Dann ist das schon dramatisch, würde ich sagen. Also, dort musst du ganz klar ein No-Go einsetzen. Aber ich möchte mich in die Situation jetzt nicht raus vertiefen. Das sind alles nur unberechtigte Sachen, wo ich jetzt sagen kann, wie ich bin zu wenig nach der Wink sind. Aber wenn das, was man aus der Berichterstattung vom Gericht und so hört, dann muss es wirklich sehr schlimm gewesen sein. Mhm. Und das wir haben es nicht vorstellen können, aber wenn das so wirklich so gewesen ist, dann, dann ist es eine Katastrophe gewesen. Mhm. Auch wenn es lange Jahre gedauert hat, bis es an die Oberfläche gekommen ist, man muss auch sagen, 15, 16 Jahre ist ein Mordli, wo das wieder fährt. Mhm. Wenn das an einem Mordli heute passiert, würde das auch nicht zu den Eltern gehen und sagen, du, bei mir hätte man das und das und das getan. Ja. Das vertraut sich vielleicht der beste Freundin irgendwo in einem unheimlich schwachen Moment an. Ja. Und es wird auch jahrelang nicht an die Oberfläche gehen. Also, wie gesagt, es ist, wie es ist. Ich hoffe, es wird alles aufgeklärt und dass die Leute wirklich auf einem normalen Weg weiterleben können. Das ist eigentlich das, was ich hoffe.
Zum Thema Skifahrer und zum Thema Skigebiete und Attraktivität vom Skifahrer, das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hört man überall, dass man sagt, okay, Kind fahren weniger Ski, man tut weniger. Das heißt, auf der anderen Seite hörst du dann die Skigebietsbetreiber, zu denen du ja mittlerweile auch gehörst. Ja, auch deswegen natürlich einiges an Kritik jetzt einstecken hast müssen zuletzt. Da ist dann immer dieser Zwiespalt zwischen wie viel Kommerzialisierung, wie viel Ausbau, wie viel Wirtschaftlichkeit brauche ich im Skigebiet und wie viel Natur habe ich noch. Das ist ja ein Thema, das wir in Vorarlberg natürlich auch ganz ständig diskutieren, sei es jetzt, ob es um Speicherteiche geht, um so weiter, ja, von Skigebiete geht, Ausbau von Liftanlagen und so weiter. Das gleiche Thema haben die jetzt aber in Bulgarien ja auch, oder? Also, weil da geht es ja darum, dass das Skigebiet ausgebaut werden soll, also sprich die Kapazität erweitert werden sollen.
Ja, die Zubringer.
Genau, weil das einfach ein großes Gebiet ist, wo momentan, glaube ich, die Liftanlage, die einfach nicht mehr der Pakt hat. Also da
ja, es ist sehr
attraktiv. Dass einfach die Wartezeiten so lang sind, dass man sagt, da müssen wir was tun, oder? Mhm. Wie passt das zusammen? Auf der anderen Seite hören, die Attraktivität lässt eigentlich nach. Ist denn wirklich das Rezept dafür, ich konzentriere mich nur auf die Infrastruktur, auf die Pisten, auf das, oder wenn wir vorher geredet haben, dass das Problem vielleicht auch ganz woanders liegt? Und wie schwierig ist schon dieser Spagat zum Schaffen?
Ja, also ich glaube, die Attraktivität verschiebt sich ein klein. Mhm. Skifahren ist bei uns in Alpen teurer geworden. Also ich kann mich erinnern, früher oder bis vor 2-3 Jahren, Alba Schwendi hat das den Brückeli-Kopf nicht gegeben. Mhm. Oder? Leider nicht mehr. Dort ist eigentlich so viel Lift viel attraktiver gewesen, wie Sachen fahren. Oder? Wirklich, auf dem Einzelsehrslift, das ist wirklich ein Nostalgie-Skifahren. Und das vermisse ich eigentlich. Aber es ist halt einfach so, dass es sich verschiebt. Im Moment werden 300 Skigebiete in China gebaut, kleinere und größere. Und wenn dort der Präsident oder der Präsident sagt, jetzt müssen Chinesen Skifahrer lernen, dann müssen alle einen Ski anziehen. Mhm. Und das ist dort anders wie bei uns. Also dort wird noch eine Welle auf uns zugekommen, das spüren wir schon langsam. Mhm. Wobei ich nicht sicher, ob das wirklich ein Problem ist für uns. Aber Skifahren ist halt mittlerweile ein elitärer Sport geworden. Die Leute können, nicht alle Leute können sich noch den Skisport finanzieren, leisten. Mhm. Aber nicht wie Skifahren so teuer ist, wie eine Tageskarte für 50 Euro in Ischgl oder am Adelberg, ist jetzt nicht die Welt. Mhm. Aber jede Familie hat zwei Autos. Jede Familie muss zweimal in Urlaub fliegen. Jede Familie hat 5 Fernseher. Jede Familie hat was der Teufel, was für Möbel. Müssen alle 3 Jahre die Möbel austauschen. Mhm. Und sie haben halt wesentlich mehr Investitionen, die sie abraten müssen. Mhm. Am Schluss, wenn es der Lohn überkommt, ihre 2.000-3.000 Euro, ist halt alles schon weg mit der Rest der Abbuchung. Mhm. Ja. Halt, sie wenden alles, können es aber nicht zahlen. Mhm. Und dadurch kann es natürlich irgendwo einen kleinen Zugzwang zum sagen, okay, jetzt gehen wir mal auf den Mülls oder auf Wart, kann Skifahren, muss ja nicht gleich auf Lech. Ja. Wart, ja, super Skigebiet, da kann ich selber ab und zu machen, wirklich, wirklich super. Und das ist dann halt einfach nicht mehr denn. Kind, wenn nicht mehr, die Leute, die Familie, ich merke es ja bei mir selber auch, die Familien, die Eltern sind teilweise froh, wenn Kinder Ruhe gehen, man gibt ihnen ein iPad, dann spielen sie am iPad rum und dann hat man Ruhe. Mhm. Ja. Aber viele Familien sind auch selber schuld, dass das Kind nichts mehr hat, weil sie mit den Kindern nichts mehr unternehmen. Mhm. Sie gehen nicht mehr mit den Kindern raus, sie sind einfallslos. Mhm. Sie möchten einfach eine Ruhe haben vor einem Kind. Und das war's. Und das ist auch mit Schuld, wieso dass die Jugend eigentlich zu bequem geworden ist. Sie versäumen eigentlich die Schönheit vom Leben. Mhm. Wie sie suchen das Schöne im Internet und da müssen sie eigentlich gerade vor die Tür gehen. Mhm.
Oder man macht den Dussel
zuerst. Und am heute Tag,
wie heute. Man macht mehr Fotodussel, als wie das, wo man anschaut, wie es wirklich
ausschaut. Ja, das genau. Also, ich schaue an irgendeinem, was in Yosemite Valley an und dann musst du eigentlich die Trappeloch schluchten, dann ist das gleich.
Ja. Ja, das passt so. Ja. Stimmt. Ja, aber jetzt halt nochmal zurück auf die Geschichte mit, also wie viel Wirtschaftlichkeit, aber die Natur ist schon, die sollten wir uns natürlich auch erhalten. Bis zu einem gewissen Punkt, oder? Also das heißt, nutzbar machen ist ja recht, aber zu welchem Preis und wie siehst du die Entwicklung, die wir da machen? Also gerade auch bei uns jetzt da im Land, oder?
Also jetzt, ich kann jetzt einmal da für unsere Skigebiete oder auch für die Skigebiet, wo ich jetzt investiert bin, in Bansko, reden. Das Skigebiet gibt es seit 1950. Ausgebaut ist es war Anfang 80er Jahre. Auf einem größeren Niveau, wie es jetzt hat. Also dort ist da eine andere Gegend noch erschlossen worden mit einem Lift, wo man jetzt noch sieht, aber den läuft im Moment, wo das Gebiet fast auf die doppelte Größe ausgeweitet werden könnte. Dieser Bereich ist eigentlich genau aus dem Nationalpark, genauso wie es beim Tauernpark oder bei vielen anderen Nationalparks in Österreich ist, wo man einfach sieht, das ist ein Nationalpark und die Fläche ist für bestimmte touristische Attraktionen frei. Muss die Auflage erfüllt werden und das Reglement, aber das ist genau das gleiche in Bulgarien. Und da ist da eine relativ aggressive Gruppe da, die einfach seit mehr als 10 Jahren verhindert, dass man die Zubringer-Gondelbahn ausbaut. Im Prinzip haben wir 2,5 Stunden lange Warteschlange am Wochenende im Tal. Im Skigebiet verteilt das sich gut. Und das möchte man eigentlich eliminieren, wie das ganze Dorf oder die Stadt Bansko hat sich in den letzten 20 Jahren so entwickelt durch das Skigebiet, dass es von einem armen Haus in eine, wirklich in einen Wirtschaftsfaktor umgebaut worden ist. Und viele Skigebiete auch in Österreich und der Schweiz wären ja schon längst ausgestorben, wenn es keinen Tourismus gäbe. Ja. Sölden, Ischgl.
Man hat es mal irgendwie ein Bergführer
Dörfler. Wer vor 40 Jahren in Ischgl gesehen ist, der hat zum Tode geweiht. Ja. Genauso wie Sölden, um Himmels Willen. Der hat nicht einmal eine Wiese zum genug Heu produzieren für 3 Kühe. Ja.
Also und, nur das funktioniert.
Und das sind höchst erfolgreiche Stationen geworden mittlerweile. Und das gehört, der Tourismus gehört zu uns dazu, genauso wie die andere Industrie. Ohne Tourismus wäre Österreich tot.
Ja, klar.
Und Österreich ist bekannt als wunderschönes Land durch den Tourismus weltweit. Ohne Tourismus wäre Österreich nicht bekannt. Wohl, es wäre bekannt, aber es wäre vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Also, aber auch nur darum.
Das Kaiser
und wegen dem Kaiser. Hey. Ja. Aber so ist es. Ne? Und wie gesagt, Tourismus wird dort, wo es schön ist, einfach ein ganz wichtiger Faktor für Wirtschaft, auch für die Bevölkerung. Sie müssen ja auf irgendwas leben. Was sollen sie sonst tun? Und Bansko ist ein Tourismusgebiet, wo nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer attraktiv ist. Und das ist genau das gleiche wie bei uns in Österreich, in Seefeld, in Skiwelt, Amadee, überall.
Aber das heißt, also man hat schon ein Augenmerk drauf, dass das natürlich in Einklang bis zu einem gewissen Punkt. Also
natürlich.
Um das geht es ja nicht, weil das ist ja der Vorwurf. Der Vorwurf ist ja, dass da jetzt einfach Sachen zerstört werden, dass da jetzt die Natur unwiederbringlich zerstört
völliger
wird, ausbeutet wird bis zum
Gehtnicht mehr. Völliger Blödsinn.
Und das ist eigentlich das, wo jetzt eigentlich nur drauf wusste, dass das aber schon aufgeschaut wird und das wird man dann auch logischerweise in der Praxis sein, wenn es dann umgesetzt ist oder wie es dann wirklich, dass sich das so bewahrheitet, oder?
Man vermutet ja, also ich habe gehört, dass es so in die Richtung geht, dass bestimmte Gruppen, aber nicht nur in Bulgarien, sondern überhaupt, dass die auch fremdfinanziert werden für NGOs und halt für jeden Artikel, wo man dann in der Zeitung oder im Fernsehen bringt, gegen ein Projekt, kommt es halt ein Geld über. Und das ist natürlich eine Schweinerei, sondergleichen. Aber es passiert nicht nur in Bulgarien, sondern an anderen Orten.
Okay.
Von dort her haben wir natürlich einen schweren Stand, aber wir probieren auf einer rechtlichen Basis, wie es uns möglich ist, um das Projekt weiterzubringen. Wir sind schon sehr weit gekommen. Wir haben jetzt Weltcuprennen schon regelmäßig in Bansko. Die werden super durchgeführt. Das ist eine sehr attraktive Skistation. Und ich bin stolz darauf, dass ich dort wirklich Freunde gefunden habe. Tolle Freunde. Und ich bin sehr gern da.
Das ist ja schön. Das ist gut. Jetzt haben wir lange genug über Ski und Skifahrer und Skigebiete geredet. Jetzt lass uns noch, nicht weil es weniger wichtig ist, aber weil es die Zeit langsam zu nahe geht, und noch über ein paar andere Sachen reden. Der Marc Girardelli, wo ich mir so im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht habe und was man halt auch so mitkriegt die letzten Jahre, ist ja wirklich 1000 Sasser würde ich jetzt nicht sagen, aber doch auf vielen, Bereichen tätig, wo man denkt, wo nimmt er eigentlich die Zeit her und warum tut er sich das eigentlich alles an? Weil eigentlich müsste er ja nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Hat er doch auch gut verdient und hat auch gut, glaube ich, gewirtschaftet in der letzten Jahr. Das heißt, wie gesagt, Skigebiet haben wir gehört, du bist da nach wie vor aktiv. Die Firma BEMA haben wir gehört, wo du aktiv bist. Das heißt, wo du auch schaffst und, mitbetreust. Aber was natürlich ganz spannend ist in der letzten Zeit, ist zwar noch nicht so lang, ich glaube 2017 hast du damit angefangen, dass du jetzt auch Bücher, Romane, also Romanschriftsteller oder zumindest Co-Autor bist. Ich glaube mittlerweile sind es drei.
Ja.
Was daraus gekommen ist, wie bist du denn da dazu gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, wie kommt man denn vom Skifahrer zum Krimi-Autor?
Also wir haben schon so viele Leute angeredet, ja, wenn schreibst du mal eine Biografie? Ich habe gesagt, ich bin kein Fußballer, der mit 22 eine Biografie schreibt. Ich schreibe sie dann mal in 90 bin. Oder? ich habe eigentlich wirklich noch viel vor in meinem Leben, ich bin wirklich noch gut drauf und es interessiert mich eigentlich generell alles. Und von dort her habe ich eine relativ hohe Latte, was mir noch übrig blieb bis am Schluss. Ich hatte ein Golfturnier, ein Charity-Golfturnier mit dem Rafael Nadal, mache ich regelmäßig, immer im November in Mallorca dann. Und dort war der Investor gewesen, mit seiner Frau, die wohnen in Lausanne, ein Deutsche, wo dort wohnen und die da habe ich halt gefragt, was machst du da? Oder spielst du ja kein Golf? Ja, seit ich Bücher schreibe. Oder? So Kriminal, Liebesgeschichte und alles Mögliche. Und ich habe gesagt, ja, Buch hätte ich eigentlich auch schon mal, aber keine Biografie, das ist mir einfach nicht zu früh, das interessiert mich nicht. Aber irgendwie fehlt mir, da hätte ich gerne mal ein Buch. Ja, sie hätte eigentlich schon längst einmal einen Kriminalroman im Skigewehr beschrieben. Aber das fehlte dort einfach der Zugang. Ich gesagt, innerhalb von einem Nachmittag sind wir auf die Idee gekommen und dann haben wir, ich glaube, 4 Wochen haben wir so 40 Seiten geschrieben, einfach ins Blaue hier mal.
Okay.
Und dann haben wir angefangen, einen Verlag zu suchen und der vierte, fünfte Verlag hat gesagt, wow, super Idee, machen wir. Und jetzt sind wir mit dem Emons Verlag, haben wir mittlerweile schon 3 Bücher gemacht, immer zu bestimmten Themen. Das erste ist so ein Erbschaftsproblem gewesen, wir sind natürlich um Geld gegangen. Wobei, wir haben dort vor dem Unfall, wo der Hirscher in Madonna gehabt hat mit der Drohne, haben wir einen Monat vorher die fiktive Idee entwickelt, dass so ein Drohne auf einen Löfer ganz gezielt
aber absichtlich
kann oder abgeschossen werden kann. Und wir haben das wirklich ein paar Wochen vorher und dann ist es tatsächlich passiert, durch Zufall. Ich glaube nicht, dass man den Hirscher hat will eliminieren, Madonna.
Das wäre ein bisschen unterstellen.
Aber das ist genau der Aufhänger gewesen, wo das Buch, das erst angefangen hat, Abfahrt in den Tod, ist in der Bestsellerliste gewesen, in Österreich und in der Schweiz. Und mittlerweile haben wir noch ein Umweltproblem im zweiten Buch behandelt, also Klimaerwärmung. Und im dritten haben wir das Doping-Thema gestraft. Wobei, dort haben wir ein paar Wochen am Kölner Doping-Institut recherchiert. Und das ist verdammt interessant gewesen, muss ich echt sagen. Also sind in unseren Büchern, ich schreibe, alles, was am Skifahren ist, schreibe ich selber. Und es geht eigentlich relativ nahtlos über in die Liebesgeschichte, in die Intrigen, die polizeilichen Ermittlungen. Ich meine, ich bin Intrigen, jetzt sind die Frau eh viel besser wie mir. Das ist
natürlich,
mach du das, oder? Und es ist ein Riesenspaß, wenn wir wieder ein Thema aussuchen, da sind wir gerade dabei, sind wir gleich raus. Kristallisieren, was machen wir beim vierten Buch?
Also das heißt, es geht weiter, das wäre jetzt Also hast du jetzt bitte gefallen?
Ja, wir treffen das Thema nächstes Mal und dann tun wir mal gleich philosophieren, was für ein Thema könnte man machen im vierten Buch.
Spannend. Ja, und dann tust du dir, neben dem Ganzen hast du dann deine eigene Skikleidungsfirma oder Marke. Ja. OD ist jetzt nicht der Klassiker, was man sieht, ist jetzt nicht so ein 0815 normale, also halt irgend, ist jetzt nicht eine Skimode, wo halt Marc Schiarelli draufsteht, oder? Das wäre jetzt die eine Möglichkeit gewesen. Sondern du machst ja eine Sache, wo ich so auch noch nie gehört habe. Bei dir kann man individualisierte Skibekleidung kaufen. Also das heißt, wenn man, glaub, mehr 10 Leute ist, glaube ich, ist das, oder 10 Garnituren ist das Minimum, und ab 10 Garnituren.
Sehr gut recherchiert, Pascal.
Ab 10 Garnituren kann man tatsächlich sich individuell Farb, Muster, was auch immer aussuchen. Ja. Und das nutzen auch tatsächlich Organisationen, also nicht nur jetzt private oder Vereine, sondern das, ich glaube, Kantonspolizei Zürich ist einer von deiner
Arbeit. Ja, genau, also das ist ganz lustig gewesen. Die Kantonspolizei Zürich hat da was bestellt letztes Jahr, jetzt haben sie gerne nachbestellt. Ne? Und wir haben irgendeine Feuerwehr im Burgenland, haben wir auch, wo ein Skiclub hat, und den haben wir auch ausgestattet. Natürlich der Vorarlberger Skiverband, da haben wir Patrick Hortli bei mir, Andelsbuch, dann. Prägezerwald generell. Was uns nicht fehlt, ist Montafon. Mhm. Aber das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann im Verkauf. Wir sind einfach besser durch unsere schnelle Realisierung. Wir haben jetzt im Herbst, Ende November, haben wir eine Anfrage aus Klingenthal, dass sie dort, wo Skispringen stattfinden. Mhm. Sie brühen bis Ende Januar 300 Sets, Jacke, Hose, für die und die Qualität. Mhm. Dann haben wir mit unserer Produzentin in Bulgarien müssen reden, gibt es so viel Qualität in der Farbe, wo sie wollen. Und er sagt, wohl, haben wir am Lager. Anfang Dezember Auftrag geschrieben, Mitte Januar geliefert.
Okay.
Und das kann natürlich kommen. Kein Schöffel, kein Zehner. Es gibt viele Firmen, die ähnliche Sachen machen wie mehr, aber mehr sind sicherlich flexibelste. Und das wird auch in Zukunft sicherlich ein Geschäft sein. Wir würden nicht im Sporthandel verkaufen, aber wir können Skiclubs, Skischulen, Firmen und so weiter, können wir natürlich sehr gut beglücken damit.
Aber du hast gerade, du hast sehr schön die nächste Frage beantwortet, weil das wäre genau das Thema gewesen. Ich meine, Ski- oder Sportbekleidung ist ja jetzt nicht so ein unumkämpfter Markt. Da gibt es natürlich Global Player, da gibt es große Marken.
Der Service ist das Wichtigste. Genau. Dass man einfach wirklich, die können bei uns auf der Webseite ihr ganz eigenes Design machen und das können wir auch realisieren, wenn wir eine bestimmte Grundanzahl haben. Mit Garantie auf 3 Jahre. Also das ist für uns wirklich jetzt mittlerweile ein Renner geworden.
Also kürzer Drähte kommt noch nicht in Frage, das ist noch nicht so das
Thema. Ja, kürzer Drähte, sagen wir ein klein mit weniger Intensität. Mhm. Also dort hilft mir schon der Beamer, dort habe ich wirklich mehr vom Leben durch das. Körper tut mir viel besser, ich schlafe kürzer, aber intensiver, ich habe mehr vom Tag. Und dadurch kann ich natürlich auch mehr machen, ganz klar. Aber es gibt viele Sachen, wo ich mache. Zum Beispiel ein Tourismusmagazin mit 200 Dosen Auflage. Das wird jetzt Österreich mit in allen Intersportgeschäften verteilt. Im Deutschen auch. In der Schweiz ist Sport 2000. Das habe ich schon 20 Jahre. Und mein Kollege ist 79, ein Luschnauer. Und der hat eine super Zeit, muss ich sagen. Und dann hat sogar vor 2 Jahren angefangen zu golfen.
Okay.
Ich gehe viel golfen. Ja. Und gesagt, oh, ich habe einen Set daheim, gehen wir mal spielen. Und jetzt sind wir Mitglied da. Gemeinsam gehen wir ab und zu golfen und dann rauchen wir eine Zigarre auf der Terrasse.
Ja, das darf los, ja.
Man muss natürlich gleich feiern, wenn du mal einen tollen Nachmittag hast miteinander.
Ja. Aber das heißt, also die Zeit nimmst du dir dann auch, also diese Auszeiten für dich selber
ja, klar,
und das Leben. Also das gehört dazu. Man schafft nicht nur, sondern man genießt.
Natürlich, für mich ist es schaffen, aber auch zu mit Menschen kommunizieren. Ja, im Moment bin ich am Russisch lernen, wie einfach mit meinen russischen Kunden. Habe ich unten, er kann nur Russisch. Ich denke, ja gut, probierst du mal, oder? Ich kann eine andere Sprache auch noch dort. Also, es wird wohl nicht so schwer sein, aber das haben wir vielleicht getäuscht. Also, entweder bin ich zu alt oder die Sprache ist wirklich schwer.
Ist schon herausfordernd.
Ja, genau.
Ja, super. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ja, es ist jetzt wirklich schnell gegangen. Wir waren doch länger dran, als wir ursprünglich gedacht haben. Aber es ist spannend gewesen. Darum habe ich gedacht, die Zeit nehmen wir uns natürlich sehr gern. Wenn du dir auch die Zeit nimmst für uns, freuen wir uns sehr. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast. Es war ein spannendes Gespräch. Wir werden natürlich weiter schon verfolgen, was du so alles machst. Und wenn wir da hören, was da noch alles geplant ist, werden wir sicher noch das eine oder andere von dir hören.
Ja, ich freue mich. Es ist ein sehr interessantes Interview gewesen und ich bin immer gerne im Ländli, dass ich, wenn ich mal Dialekt reden kann, wo man mich auch versteht. Ja. Oder? In der Schweiz ist es nicht immer der Fall gewesen, aber es ist egal.
Alles klar. Marc, vielen Dank.
Ich habe mich gefreut.
Dankeschön.
Ja. Ciao.